Der Börsen-Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Guten Tag, verehrte Damen und Herren. Guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist André Wolfsbein, Head of Sales bei Freedom Finance und heute mal wieder zu Gast im Studio bei dem freundlichen Herr Heinrich. Hallo und guten Tag, Herr Heinrich.
Grüße Sie. Unser Thema heute, wie sich die Börsen in den letzten 40 Jahren verändert hat. Ja, André, wie lange bist du denn schon an der Börse tätig?
Oh, gefühlt eine halbe Ewigkeit. Also Börse mache ich mittlerweile seit 18 Jahren. Also ich wurde damals mit 15 Jahren von der Börse insofern infiziert. Also damals war ja diese Forex-Geschichte ziemlich aufgerollt gewesen und ich habe solch eine Infoveranstaltung besucht. Und wo es über die technische Analyse gesprochen wurde, beziehungsweise auch über die fundamentale Analyse. Und das fand ich auch so spannend, dass ich dann nach und nach mich immer mehr mit der Börse auseinandergesetzt habe, also von Forex oder von diesem Währungshandel, dann in Richtung Aktien geschaut habe. Und ja, also einmal Börse, immer Börse irgendwie. Von daher habe ich auch schon einiges miterlebt, hautnah, und einiges gesehen, und Börse bleibt nach wie vor spannend für mich. Also ich liebe Börse. Ich liebe die und liebe die.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, ich habe einen kleinen Vorsprung als Börsen- und Wirtschaftsjournalist. Ja, mache ich das schon fast seit 30 Jahren und Börsenradio habe ich vor 25 Jahren begonnen. Unser Thema heute, wie sich die Börse in den letzten 40 Jahren verändert hat. Ja, 40 Jahre? Hey, da gab es ja noch nicht mal den DAX. Also schon gewaltig eigentlich, was sich in dieser Zeit verändert hat.
Absolut richtig. Ja, also okay, vor 40 Jahren gab es nicht mehr Telegraphhandel, ja, wobei seitdem sich auch einiges geändert hat. Also was ich spannend finde, ist natürlich die Entwicklung bei diesen Zinspolitik, ja, von Fed. Also wenn wir bedenken, dass in 80er Jahren eine Zinsrate von 10% hatten, Ende der 90er bei 6% und dann 2008 kurz bevor Lehman Crash bei 3%. Es gab tatsächlich was fürs Geld, ja, und die Investoren damals hatten nicht wirklich Lust, auf Risiko zu gehen. Ja, lieber Geld einfach auf der Bank parken und 1% im Monat war sicher sozusagen. Heutzutage ist das nicht so. Heutzutage, wie wir alle wissen, liegt der Zins zwischen 0 und 0,25%. Das heißt, Geld muss arbeiten. Ja, auf der Bank bringt das gar nichts mehr.
Ja, das ist auch der Vorteil der Börse. Schauen wir uns doch mal Strategieveränderungen an der Börse an. Warum sind denn die alten Bücher über Investitionen und die Börsenstrategien eigentlich gar nicht mehr aktuell?
Komischerweise werden Bücher, und Sie, Peter, werden das wahrscheinlich auch gesehen haben oder zumindest gefühlt haben, also die meisten Bücher, ja, also gar Bücherwellen oder die neuen Autorenwellen, die kommen ja immer nach den Crashs. Ja, also nach 1987 werden sehr viele Bücher geschrieben, dann natürlich nach Dotcom-Blase, geschweige schon nach 2008. Also es hat sich da tatsächlich eine ganze Industrie zusammengefunden. Ja, also die apokalyptische Autoren, also ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, Crash hier und Crash da.
Also das ist ja ein richtiges Geschäftsmodell, ne? Diese Crash-Profiten.
Ja, mittlerweile Crash-Profiten, genau, du sagst es. Und natürlich lässt sich mit Angst auf jeden Fall Geld verdienen. Du kennst es ja nicht im Kontext der Börse, ja, also Angst und Gier, das ist, was die Welt nun mal regiert, beziehungsweise was die Psychologie der Massen beeinflusst. Und damit lässt sich natürlich auch sehr gutes Geld verdienen. Ja. Ob es wirklich richtig ist, mag ich zu bezweifeln, ja, weil die Zeiten haben sich, wie gesagt, geändert, alleine aufgrund der besagten Zinspolitik. Es wird ja massig Geld gedrückt, es wird massig Liquidität dargeboten. Also die Federal Reserve hat versprochen, für die nächsten 4 bis 5 Jahren so viel Geld zu drücken, wie nur nötig ist, ja, und dementsprechend pusht es die Märkte auch nach oben.
Ja, und es gibt ja da auch was Neues, was vorher noch nie gab. Notfalls werfen wir das Geld mit Helikopter ab.
Genau, der Ben Bernanke, der Helikopter-Ben, genau. Aber die haben ja die Politik weitgehend beibehalten.
Was ist denn Helikopter-Money jetzt?
Helikopter-Money bedeutet so viel, dass es so viel Geld gedrückt werden kann. Das ist auch durch den Kongress meines Wissens zumindest abgesegnet. Es kann so viel Geld gedrückt werden, um es in die Wirtschaft reinzupumpen, dass diese Konjunktur nach wie vor den steigenden Trend zeigt. So, es werden, wie wir im März gesehen haben, ja, also damals, um solch eine Entscheidung zu treffen, es müssten ja auch die Kongresssitzungen abgehalten werden, etc., etc. Und zwar jahrelang. Ja, mittlerweile ist es so, dass solche Entscheidungen innerhalb von, weiß ich nicht, von 4 Tagen beschlossen werden.
Ja, schauen wir uns die Unternehmen an und wie sich die verändert haben. Welche Firmen hatten denn, nehmen wir mal zum Beispiel 2010, die größte Marktkapitalisierung und welche sind es heute?
Auch sehr interessante Sache. Ja, das wollte ich dich gern fragen. Ja, du bist mir zuvor gekommen. Also es waren tatsächlich, also nur vor 10 Jahren waren es tatsächlich ExxonMobil und General Electric. Im Zenit kostete ExxonMobil beispielsweise 450 Milliarden und GE 380 Milliarden. Ja, heute dagegen, zumindest stand letzte Woche, ExxonMobil 210 Milliarden plus minus und General Electric 100 Milliarden circa. Ja, wobei bei GE im März haben die gerade mal 50 Milliarden gekostet. Also wie man sehen kann, haben sich die Zeiten auch verändert. Ja, und ich meine, eine Marktcap wie bei Apple beispielsweise von Trillionen, ja, das war damals, das war noch vor 10 Jahren, war es noch undenkbar.
Jetzt kann man diskutieren, ist das schon Inflation oder nicht? Das lassen wir mal beiseite.
Genau, das ist auch eine Sache.
Es gibt ja auch neue Produkte mittlerweile, die sich durchgesetzt haben. Zum Beispiel ETFs. Ah ja, warum setzen so viele auf ETFs und auf Index-ETFs?
Naja, also ETFs, also sind ja diese Exchange-Traded-Fonds. Man kann ein Sammelsurium der Aktien, also ein Aktienportfolio quasi sektorenübergreifend oder auch in indizienübergreifend aus einer Hand beziehen und am Strich heißt das, also nehmen wir mal an die Index-ETFs, ja, wie wir bereits gesagt haben, die Flaggschiffe beziehungsweise die großen Unternehmen an der Spitze dieses, also von diesen Indizes, die wechseln ja alle 5 bis 7 Jahren. Und wenn man in einen Index investiert, sprich alles aus einer Hand bekommt, dann handelt man quasi sektorenübergreifend, beziehungsweise man ist dann darauf vorbereitet und gewappnet. Ja, man muss ja das Portfolio dann nicht aktiv managen, sondern es wird dann auch passiv gemanagt alles.
Also auch ein Vorteil für den ein oder anderen Anleger. Schauen wir uns die Wirtschaft an. Was beeinflusst die Wirtschaft und damit auch die Börse? Wie hat sich eigentlich die Arbeitsproduktivität in den letzten 20 Jahren verändert?
Da sehen wir auch sehr interessante Entwicklungen. Schön, dass du fragst. Wenn wir jetzt bedenken, bei den Ölmultis, beziehungsweise wenn wir diese Ölmultis mit beispielsweise Facebook vergleichen. Ja, weil Facebook ist gerade mal plakativ. Als Beispiel, zumal ich vor kurzem auch eine Statistik diesbezüglich aufgeschnappt habe. Also die Ölfirmen, ja, also da ist der Ertrag pro Mitarbeiter so ziemlich gering. Im Gegensatz zu Facebook, wo man pro Mitarbeiter 1,5 Millionen Gewinn erzeugt mittlerweile. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Aus meiner Sicht ist das wirklich eine Tendenz, die beibehalten wird. Und die auch durchaus sehr interessant ist.
Man muss ja auch mal sehen, was sich geändert hat für die Firmen, die Kapital brauchen und dann an die Börse gehen. Man muss sich wirklich die Frage stellen, ist denn der Weg für Firmen an die Börse leichter geworden, beziehungsweise der Weg für Risikokapital?
Absolut. Die IPOs sind derzeit auch durch die besagten Underwritern aus unserem ersten Interview, ja, da hatten wir das Thema kurz angeschnitten gehabt. Die Underwriter sind mittlerweile sehr professionell, beziehungsweise die haben auch die nötigen Drähte oder den nötigen Draht zu regulatorischen Instanzen. Und mittlerweile gibt es auch viel, viel mehr Investoren, ja, durch das besagte billige Geld, die auch daran partizipieren möchten. Ja, also wenn man bedenkt, dass noch ja vor 20 Jahren, wenn ein Unternehmen an IPO ging, dann müsste man nach Investoren suchen tatsächlich. Ja, man musste da Roadshow machen und tatsächlich auch irgendwelche Beziehungen in Anspruch nehmen etc. Mittlerweile ist es so, wie du bereits weißt, dass die Investoren Schlange stehen, ja, um bei IPOs partizipieren zu können. Also Thematik Börse generell, ja, und Thematik IPO sehr, ja, salonfähig geworden, um nicht zu sagen sehr populär. Man hat gesehen in der Vergangenheit, dass solche Unternehmungen auch sehr viel Rendite abwerfen. Von daher ist das so derzeit, ja.
Wie ist denn die zeitliche Planung, der zeitliche Horizont bei den Venture-Kapitalgebern?
Also ein Venture-Kapitalist ist auf jeden Fall risikofreudig und auch geduldig. Weil die Erträge, die kommen bei solchen Sachen erst nach 5, also bestenfalls nach 5, im Normalfall 10, 15 Jahren. Ja, man hat sich da ein Portfolio aufgebaut, wie zum Beispiel diese Silicon Valley Venture Capitalists, die haben sich da ein Portfolio aufgebaut, 10 Projekte, und wenn einer der 10 Projekte triggert, dann hat man schon auch vernünftig Geld verdient. Also wenn du bedenkst, also Venture Capital kommt ja damals aus Portugal, glaube ich, waren die ersten Venture Capitalisten, die haben die Schiffe aufgerüstet, die haben Geld in den Topf geschmissen, haben Schiffe aufgerüstet und haben die Schiffe in Richtung Lateinamerika geschickt. Und da musste man auf jeden Fall auch warten, ja, bis solch eine Seefahrt zu Ende ist, beziehungsweise bis das Schiff zurückkommt. Von daher, man muss als Venture Capitalist auf jeden Fall Geduld bringen und natürlich auch die Risikoaffinität.
Ja. Was sind denn neue Trends? Und was ich spannend finde, ist, dass die Frage, ob das gut ist, was sind denn Fun-Investments?
Also die Fun-Investments, ich als Head of Sales bin da quasi an der ersten Front und spreche auch sehr viel mit meinen Klienten. Ich habe folgende Entwicklung, beziehungsweise ich erlebe folgende Entwicklung jeden Tag, dass man im Gegensatz zu früher nicht mehr nach irgendwelche technischen oder fundamentale Analyse geht, man schaut sich da gar keine Zahlen mehr an, sondern vor allem bei den Millennials, bei den sogenannten, man findet die Aktie einfach cool, man hat beispielsweise irgendeine, also Facebook, okay, cool, kenne ich, nutze ich, kaufe ich mir. Das kann man sich vorstellen wie Sammeln von Münzen oder von Briefmarken. Man erstellt sich da so ein Konvolut von den Unternehmen, die mal cool sind, und lässt das Portfolio drei Jahre liegen, ganz nach Costolani. Ja, in diesem Fall paradoxerweise ja, funktioniert es, ja, diese alte
eigentlich schon interessant, so nach dem Motto, oh, ich zu kenne ich, nutze ich, kaufe ich.
Genau, Airbnb, also cool, kenne ich, habe ich schon mal benutzt, gefällt mir, kaufe ich. Apple, okay, ich habe ein iPhone, mit diesem Unternehmen kann ich mich absolut identifizieren. Hier, Tim Cook ist cool, der Steve Jobs war cool, coole Aktie, nehme ich. Oder beispielsweise hier Palantir, ja, coole Aktie, die haben dazu beigetragen, dass der Bin Laden damals ausfindig gemacht wurde, finde ich cool, kaufe ich. Also etc., etc. Und wie gesagt, also die jungen Leute vor allem, die möchten sich auch gar nicht den Kopf zerbrechen, ob die Quartalszahlen jetzt gut sind oder ob der eine Indikator grün ist und der andere rot, ja, sondern es wird einfach aufgekauft, weil die Aktien bzw. die Unternehmen als cool empfunden werden.
Da könnte man ja sagen, das hat sich ja fast nicht geändert als zu schönen, guten neuen Marktzeiten. Da wurde auch gekauft.
Darüber kannst du mir mehr erzählen.
Ich habe es erlebt, dass die Leute nicht wussten, wie Infineon ausgesprochen wird. Die musste aber unbedingt gekauft werden. Wussten auch gar nicht, dass es eine Abspaltung von Siemens war und an die Börse ging und welche Chips sie produzieren. Nein, oh, guter Name, kaufe ich. Und das ist das Spannende. Bei ganz vielen Interviews gibt es ja auch jetzt bei Börsenradio die Diskussion mit meinen Interviewpartnern, ob wir gerade wieder in dieser Tech-Blase sind. Tech-Werte werden ja sehr gekauft, sind sehr teuer. Und ob uns das Ganze nicht wirklich an die Dotcom-Blase erinnert.
Naja, also Unterschied zu damals ist folgender. Also bei der Dotcom-Blase, wenn man bedenkt, wie viele aktive Internetnutzer es damals gab und wie viele aktive Internetnutzer es heute gibt. Ja, also laut der Statistik, die ich mir vor kurzem angeschaut habe, oder das habe ich auch irgendwo aufgeschnappt, muss ich gestehen, zu Anfang der 2000er waren das gerade mal so um die 5 Millionen aktive Internetnutzer. Mittlerweile sprechen wir von 3,5-4 Milliarden. Ja, vor allem Internet ist allgegenwärtig. Wir haben Internet of Things, beispielsweise irgendwelche Waschmaschinen, die warum auch immer mit Internet verbunden werden sollen, oder irgendwelche Kühlschränke. Und von daher ist die Zeit wirklich eine andere. Ja, natürlich gibt es überkaufte Sektoren. IT gehört aus meiner Sicht, meine subjektive Meinung wohlgemerkt, mittlerweile auch dazu. Aber hier kauft man tatsächlich die Zukunft. Und die Zukunft liegt nun mal in diesem Sektor. Also IT bleibt nach wie vor sehr interessant. Aufgrund von Cloud-Lösungen, aufgrund von der zunehmenden Vernetzung von Haushalten, Autos etc. Also hätte sich jemand vor 10 Jahren vorstellen können, dass ein Auto wie Tesla beispielsweise auch zunehmend mehr zu einem Computer wird, ja, was dann auch via Internet irgendwelche Updates zieht etc. Also das war wirklich unvorstellbar. Ja,
ja,
also Auto assoziiert sich auch in meinen Augen immer noch, ja, mit Mechanik. Ja, und schon gar nicht irgendwie mit Elektronik. Ja, aber ja. Naja, kannst du mal sehen, ich mit meiner 33 bin auch mittlerweile veraltet, beziehungsweise muss mich auch darauf einstellen, dass sich alles
Tesla
ändert.
Tesla, das fahrende iPhone, sagt mir auch immer gerne. Vielleicht kann ich dir was erzählen. Wir haben jetzt gerade über Internetnutzung gesprochen, aber die Börse damals, als es noch gar kein Internet gab, es gab zwar teilweise schon Computer, also ich weiß noch am Parkett, da waren die Händler bis Mittag fertig. Ja, da gab es einen Kassakurs mittags und dann einen gewissen Nachhandel. Ja, und dann hatten die Börsenhändler ab 14.30 Uhr frei. Die hatten
das
wirklich frei.
Job, sag ich dir.
Der eine oder andere sind vielleicht noch zu ihrer Bank und haben noch vielleicht noch irgendwelche Formulare ausgefüllt. Aber dann war die Börse zu. Das war der chilligste Job. Und Börsenkurse gab es nur einmal am Tag in der Börsenzeitung. Es war so die Hauptzeitung. Und natürlich immer einen Tag später. Also heute ist Freitag. Dann gab es jetzt zu lesen die Kurse von Donnerstag. Ja, und wenn Siemens sich mal 0,5% bewegt hat, dann war das richtig vieles.
Du musst aber auch überlegen, jetzt in Bezug auf die technische Analyse, was wir heutzutage für Tools haben. Ja, also damals müsstest du, ja, wie gesagt, irgendwie in die Bibliothek gehen, die Zeitung für ein Jahr aufrollen sozusagen und auf diesem Millimeterpapier deine Charts einzeichnen, ja, damit du überhaupt technisch analysieren konntest. Heutzutage hast du ja wirklich TradingView, hast Investment, Investing.com etc. etc. Du hast heute so viele Tools, die dir das Handeln erleichtern, beziehungsweise die dir erleichtern, um die Handelsentscheidungen zu treffen. Ja, also stell dir mal vor, es werden, also für mich ist das auch wirklich, also paradoxerweise gibt es heute immer noch Börsenbriefe. Also wer zahlt schon Börsenbrief für, weiß ich nicht, für $200 oder für 200 Euro? Also ich zahle 10 Euro für meinen Internet-Flatrate und ziehe mir die Informationen von dort. Aber naja, das ist auch Wandel der Zeit.
Das stimmt. Der Markt der Börsenbriefe ist aber noch existent. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die sich einfach von dieser Informationsflut überrollt fühlen und dann sich sehr dankbar einem Verlag zuwenden und sagen, pass auf, du filterst mir das wunderbar. Du analysierst mir dann von diesen 5000 Aktien 5 raus und dann kann ich ja noch nachdenken, ob ich das vielleicht mal machen möchte. Spannend ist ja auch, wenn man sich überlegt, wie alt ist der DAX eigentlich? Als Erfinder des DAX.
31 Jahre, glaube ich, mittlerweile.
Ja, genau. Und der Erfinder des DAX war ja Frank Meller, der war damals Redakteur von der Börsenzeitung. Und Start des DAX war der 1. Juli 88 und der erste Indexstand war 1163 Punkte.
Mensch, was du alles aus dem Kopf weißt.
Und wenn man sich das überlegt, wo der DAX heute steht, ist schon spannend. Damit begann ja auch so ein bisschen der Computerhandel. Und ich weiß noch früher am Parkett in Frankfurt, da gab es so eine Mischung zwischen Computer- und Parkethandel. Also früher sind die Händler am Parkett rumgelaufen mit ihren Zetteln.
Ja, in der Pitch sozusagen, genau.
Ja, haben die Order dann aufgenommen auf ihren Zettel. Dann sind sie in die Kabine gelaufen, zu ihren Telefonen, 345 und wieder zurück. Und wer das Bild so aus dem Fernsehen kennt vom Frankfurter Parkett, das sieht immer noch gleich aus. Und die großen Banken hatten ihre Telefone gleich vorne und die hinteren Banken, oder die kleinen Banken hatten ihre...
Das war solch eine Hierarchie, ja, die kurzen Wege.
Ja, genau. Spannenderweise gibt es das eigentlich heute auch noch. Wer Pech hat, hat einen langen Weg und die kurzen Wege...
Genau. Es gibt ja auch eine ganze Industrie, die Glasfaserkabeln verlegt, ja. Und ich meine, rund um die Wall Street sind die Immobilienpreise nahezu unbezahlbar, weil die ganzen Algo-Trader bzw. HFT-Händler Trader besser gesagt dort sitzen und da geht es wirklich um Millisekunden, was sie sich da sparen können, beziehungsweise sparen wollen. Ja, und von diesen, durch diese Millisekunden haben die natürlich den Vorteil gegenüber den anderen. Ja, also wir leben nun mal im Informationszeitalter und Information bedeutet Geld. Wenn du dir überlegst, damals diese erste Cable, London zu New York, deswegen heißt übrigens Währungspaar Pound to USD immer noch Cable, auf Fachjargon von Forex-Tradern. Ja, wenn du dir überlegst, was es damals für ein Fortschritt war, ja, einfach mal so ein Kabel über die Atlantik zu legen und um zu handeln. Also die Arbitrage hat damals auch noch funktioniert, was heutzutage auch, also Arbitragehandel. Ich glaube, die Zuhörer kennen das, wenn nicht, ganz kurz erklärt, also Arbitragehandel ist, wenn man eine Aktie auf eine Börse erwirbt für etwas weniger Geld und an der anderen Börse für etwas mehr Geld verkauft. Ja, also man spekuliert da nicht auf Kurssteigerung, beziehungsweise nicht auf Kursverfall, sondern man spekuliert darauf, beziehungsweise man handelt die Kursdifferenzen der zwei Börsen oder mehreren Börsen. Ja, heutzutage ist es gar nicht mehr möglich durch die ganze Vernetzung. Ja, weil
aber eins ist geblieben, man könnte quasi sagen, trotzdem Pech gehabt, wer die längere Leitung hat, ne? Wer länger laufen
genau, muss. Genau.
Das ist schon spannend.
ganz einfach, das kann man sich so vorstellen. So, ich sehe Orderbook und da will jemand eine Aktie für bestimmten Preis kaufen, die ich gerade zufällig besitze. Oder ich möchte eine Aktie kaufen, die jemand auf der anderen Seite der Leitung kaufen möchte. Natürlich, wenn ich diese Information etwas früher habe als derjenige, der hinter mir sitzt, habe ich da den Vorteil, weil ich einfach den besseren Preis habe. Ob verkaufen oder kaufen, ganz einfach. Und da geht es tatsächlich um Millisekunden. Das ist echt unglaublich.
Ja. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Es ist nicht wirklich eine Anekdote, aber es erinnert mich so wunderbar an, man sagt ja, die alten Zeiten werden immer so verherrlicht, die guten alten Zeiten. Das stimmt natürlich nicht, die jetzigen Zeiten sind immer die besseren, aber momentan finden ja keine Börsentage statt. Aber wer sich erinnert vielleicht, wer auf dem Börsentag in Hamburg schon mal war, dieser alte Handelssaal in Hamburg. Und zwar momentan ist da die IHK drin. Und da sieht man noch die Säulen, wo früher die Händler standen. Ja, und so eine Säule hat ja 4 Seiten. Und da stehen die Podeste drauf, ja, so 50 Zentimeter höher. Und da standen die Händler drauf und jeder Händler hatte eine Aktie zu verwalten oder zwei, eine AEG, eine Siemens und dann kamen die anderen. Und das Schöne ist noch, man kann sich das richtig vorstellen, wie das früher aussah. Auch schön mit Holz und Althans, hanseatisch. Ja. Die sind auch teilweise noch beschriftet und das finde ich schön, dass sie das eigentlich gelassen haben. Das erinnert mich so ein bisschen daran.
Hast du gleich Nostalgiegefühle, ja?
Ja, so ein bisschen, wo man sagt, man muss auch das mal immer sich gucken, wo man sich eigentlich befindet, wohin die Welt geht. Die Welt ändert sich, klar.
Absolut, absolut. Und das immer schneller.
Also, ja, und in welcher Form beeinflusst das jetzt die Börsen?
Insofern, dass, wie wir schon gesagt haben, die Informationswege viel kürzer sind, die Handelsentscheidungen werden viel schneller gefällt, die Börsen sind viel schnelllebiger, die sind viel volatiler. Es gibt auch unheimlich viel Geld da draußen, was einen Hafen sucht, wo man einen Anker schmeißen kann. Und die Psychologie ist auch eine ganz andere als damals. Also vor allem diese Millennials, die, wenn man zum Beispiel jetzt diese GameStop-Aktie anschaut, ja, bei Reddit, also früher war es undenkbar, ja, dass sich da irgendwelche Leute irgendwo in einem Forum zusammentun und da die Aktien so, beziehungsweise die Aktienkurse so bewegen. Stell dir mal vor, damals in einer Zeitung hättest du irgendwie eine Kleinanzeige aufgegeben, ja Leute, pass auf, ich suche Investoren, um da irgendwie einen Aktienkurs hochzutreiben. Ja, das wäre doch undenkbar. Ja, heutzutage geht das anscheinend. Von daher, wir leben auf jeden Fall zu sehr spannenden Zeiten. Ja, und ich gucke auf jeden Fall auch mehr mit einem Lächeln in die Zukunft, ja, was die Börsen angeht. Aufgrund des billigen Geldes haben wir meines Erachtens nur einen Weg und das ist Weg gen Norden.
Herr Wolfsbein, André, ich bedanke mich.
Ja. Herzlichen Dank, Peter. Danke für deine Zeit und schöne Grüße aus Berlin. Danke für eure Zeit, liebe Zuhörer. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Und das waren die Börsen, wie sich in den letzten 40 Jahren verändert hat. Ein bisschen.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Der Börsenpodcast.